Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 7 bis 10. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Die Tatsache, dass der Apostel Paulus die Korinther an das Wesen und die Wirksamkeit des Gesetzesbundes erinnert und ihm gegenüber den neuen Bund der Gnade in Christus Jesus stellt, dessen Diener er geworden ist, ist auch für uns wegweisend. Auch für uns ist es gut, immer wieder darüber nachzudenken, wie glücklich wir zu schätzen sind als Teilhaber und Diener des neuen Bundes, des Gnadenbundes. Zumal wir immer wieder in der Gefahr stehen, in das Wenn-Dann-Prinzip des alten Bundes abzurutschen, um Gottes Segnungen durch eigene Anstrengungen zu erlangen. Es gibt allerdings auch im neuen Bund dieses Wenn-Dann. Wir denken an das Wort aus dem Johannesevangelium. Wenn ihr in mir bleiben werdet und meine Worte in euch, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn, dann. Da haben wir das auch vom Evangelium her. Und wir haben beispielsweise auch im 2. Petrusbrief dieses Wenn-Dann, Kapitel 1, 10 und 11. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn, ich betone das einmal, wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Das heißt also, dann werdet ihr nicht straucheln. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr nicht straucheln. Und so, dann wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wir sehen also auch, im neuen Bund haben wir dieses Wenn, dann. Denke noch einmal an ein Wort aus dem Munde Jesu. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine wahren Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr meine rechten Jünger. Allerdings ist das ein Wenn-Dann im Unterschied zu dem Wenn-Dann im Gesetzesbund. Dieses Wenn-Dann im neuen Bund geht immer davon aus, dass alles schon in Christus Jesus vollbracht ist, und zwar vollkommen. Dass wir in ihm für gerecht erklärt worden sind, sodass nichts fehlt, was uns Gott wohlgefällig machen sollte. Nichts, aber auch gar nichts. Also das Wenn-Dann im neuen Bund ist nicht eine Aufforderung für uns, etwas zu tun, um vor Gott bestehen zu können. Wir können vor Gott bestehen durch das, was Jesus an unserer Stelle vollkommen im neuen Bund vollbracht hat. So richten sich ja auch die Imperative im neuen Bund, mit denen wir es immer wieder zu tun haben, die Befehlsformen, die Aufforderungen zu einem geheiligten Leben, richten sich nicht an den alten Menschen, wie das im alten Bund, im Gesetzesbund der Fall ist, sondern sie richten sich an den neuen Menschen in Christus, der in Christus ist, in seinem Stellvertreter und von daher eben auch sämtliche Voraussetzungen und Bedingungen für einen speziellen Segen in Christus schon empfangen hat. Wir haben vorhin dieses wunderbare Wort gehört aus Psalm 115. Wir sind Gesegnete. Warum sind wir gesegnet? Nicht, weil wir uns um den Segen bemühen, sondern weil er uns in Christus Jesus geschenkt ist. Wir sollten immer wieder, gerade auch in den Psalmen, gibt es ja viele, viele Stellen, wo solche Aussagen gemacht werden, immer wieder den Herrn Jesus Christus einschalten. Das, was uns dazu gesagt wird, das haben wir schon in Christus. Gott hat uns in Christus gesegnet mit himmlischen Gütern. Epheser Kapitel 1. Wir sind die Gesegneten des Herrn. Wir sind es. Wir sind gerecht in Christus. Das ist wichtig, dass wir all diese Dinge immer wieder verstehen und diese wunderbaren Wahrheiten und Zusagen immer wieder sehen vom vollbrachten Erlösungswerk in Christus Jesus aus. Das macht uns froh beim Lesen unserer Bibel. Da geraten wir nicht unter einen Frömmigkeitsstress, sondern wir kommen immer von der Gnade her. Das Fundament, auf dem wir stehen, auch im Blick auf die sogenannten Imperative, ist immer die Gnade. Immer die Gnade, in jedem Fall. Also das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken. Der alte Bund konnte kein Leben vermitteln, das uns zur Gemeinschaft mit Gott befähigt, obwohl auch er, und das lesen wir, eine gewisse Herrlichkeit hatte. Doch diese Herrlichkeit ist praktisch wie nichts, wie gar nichts, wenn man sie mit der Herrlichkeit des Gnadenbundes vergleicht. So lesen wir hier 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Ja, jene Herrlichkeit, nämlich die Herrlichkeit des alten Bundes, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit, in Klammern, des neuen Bundes. Das heißt, wenn man die Herrlichkeit des alten Bundes mit der Herrlichkeit des neuen Bundes vergleicht, dann ist die Herrlichkeit des alten Bundes wie nichts, wie gar nichts. Fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Hier ist von der überschwänglichen Herrlichkeit des neuen Bundes die Rede. Überschwänglich. Paulus liebt solche Aussagen. Überschwänglich, überfließend. Wir denken an Römer Kapitel 5, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade überfließend geworden. Er liebt diese Aussage. Wenn er an das Evangelium und seine Auswirkungen denkt. Und hier spricht er eben von der überschwänglichen Herrlichkeit des neuen Bundes. Und das Wort Herrlichkeit begegnet uns in der Bibel immer wieder. Und so wie es mit dem Wort heilig ist, so ist es auch mit dem Wort oder der Wahrheit von der Herrlichkeit. Sie umfasst alles, was das Wesen Gottes ausmacht. Wenn die Bibel von der Heiligkeit Gottes spricht, dann umfasst diese Heiligkeit das ganze Wesen Gottes. Und so ist es auch mit der Herrlichkeit, von der Paulus hier spricht. Alles, was das Wesen Gottes ausmacht, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Geduld, seine Freundlichkeit, wird umfasst von der Herrlichkeit, ist Licht durchflutet, so könnte man sagen, von der Herrlichkeit Gottes. Nichts in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist mit Gott zu vergleichen. Es ist für uns unmöglich, sich eine Vorstellung von der Herrlichkeit Gottes zu machen. Das macht das Predigen und das Reden über die Herrlichkeit Gottes für uns so schwierig, weil wir im Grunde genommen kaum eine Vorstellung haben von der Heiligkeit und auch von der Herrlichkeit Gottes. Der Evangelist Moody, mit dem wir ja nun theologisch nicht so ganz einig sind, aber der doch auch einen gesegneten Dienst im Reich Gottes getan hat. Der Evangelist Moody soll in seinem Dienst niemals über das wunderbare Wort aus Johannes 3,16 gepredigt haben. Warum? Weil er nicht annähernd das Unfassbare dieser Worte ergründen und vermitteln konnte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Vers an sich ist also ganz zentral im Blick auf das Evangelium. Hat eine solche Tiefe, dass man kaum wagt, darüber zu sprechen. So ist es ihm ergangen, deshalb hat er nie darüber geredet, nie dieses Wort bedacht in einer seiner Predigten. Solch eine Ehrfurcht hatte er vor der Tiefe dieses Wortes, vor der Herrlichkeit dieses Wortes. Und was sollen wir dann sagen, wenn wir über die Herrlichkeit Gottes sprechen? Vielleicht ist es am besten, wenn wir es so halten, wie Petrus es tut, wenn er von dem Erbe spricht, das für uns aufbewahrt ist, im Himmel. Er bezeichnet es als unvergänglich, als unbefleckt, als unverweltlich. 1. Petrus Kapitel 1. Ähnlich macht es Paulus, wenn er vom Heilsplan Gottes spricht. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wir lesen einmal Römer Kapitel 11, ganz wunderbare Worte. Am Ende dieses Kapitels, eine sogenannte Doxologie, das Wort Doxa im Griechischen hat die Bedeutung von Herrlichkeit, von Klarheit und Herrlichkeit. Die Herrlichkeit umleuchtete die Engel auf den Feldern zu Bethlehem, Weihnachtsgeschichte. Römer Kapitel 11 von Vers 33 an, o welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre, Herrlichkeit, steht dieses Wort, ja. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott ist in jeder Hinsicht unbegrenzt. Sein Herrschaftsbereich ist unbegrenzt. Er hat unbegrenzte Macht und unbegrenzte Möglichkeiten. Da, wo wir vor ausweglosen Situationen stehen oder uns darin befinden, hat Gott immer einen Ausweg. Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Kinder Gottes sind niemals ohne Ausweg, weil Christus immer in jeder Situation ihres Lebens, welche Not es auch immer sein mag, ihr Ausweg ist. Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten, uns herauszuhelfen aus den Nöten, in die er uns ja selbst auch hineingeführt hat. Er hat es getan, ja? Nicht Menschen, nicht wir selbst, letztlich auch nicht wir selbst, auch wenn eigenes Verschulden zugrunde liegt. Letztlich ist es der Herr gewesen und er führt uns auch hindurch, auch da, wo wir im Augenblick keine Möglichkeiten sehen, keinen Ausweg sehen. In uns ist keine Kraft, so sagt Josaphat, gegen dieses große Heer, das gegen uns gezogen ist, sondern unsere Augen schauen auf dich, Herr. Wie manches Mal haben wir solche Situationen erlebt. Man schaut nach links, da ist keine Hilfe, man schaut nach rechts, ist keine Hilfe, vor uns keine Hilfe, hinter uns keine Hilfe. Was bleibt uns anders übrig, als nach oben zu schauen? Da ist der Ausweg, da ist unsere Hilfe. Das ist so wunderbar zu wissen. Also die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes gehören zu seiner Herrlichkeit. Niemand ist in der Lage, die Herrlichkeit seiner Weisheit zu ergründen. Sonst hätten die Klugen und Weltweisen und die Herrscher dieser Welt den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. So lesen wir im 1. Korintherbrief. Gott ist in seiner Herrlichkeit absolut souverän und ungebunden. Er gebraucht, wen er will und wie, wann und wo er will. Und so bezeugt Stephanus in seiner Verantwortung vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 7, der Gott der Herrlichkeit. Wunderbares Wort. Ja? Ist uns vielleicht noch gar nicht so aufgefallen. Gott wird bezeichnet als Gott der Herrlichkeit. Der Gott der Herrlichkeit erschien wem? Unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war. Das war seine freie Wahl, die Gott getroffen hat. Gott hat Abraham erwählt, um mit ihm ganz neue Heilsgeschichte zu schreiben. Warum hat er das getan? Niemand von uns weiß es. Abraham war nicht besser als du und ich. Er war ein Götzendiener, bevor Gott ihn berufen hat, seine Heimat zu verlassen und dorthin zu ziehen, wo Gott ihn haben wollte. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Wir sind Kinder, Kinder Abrahams. Galater Kapitel 3. Wodurch? Dadurch, dass wir an Christus glauben. Ich habe es heute Morgen noch gelesen. Galater Kapitel 3. Wir sind Kinder Abrahams. Also hat Gott uns seine Herrlichkeit ebenfalls geoffenbart in seinem Sohn. Das ist so wunderbar zu wissen. Wenn wir es in unseren Tagen mit Menschen zu tun haben, die auf irgendeinem Gebiet ganz besonders erfolgreich sind, dann bemüht man gerne Superlative und spricht man in Superlativen. Weil dann heißt es dann schon nicht mehr super, sondern heißt es dann schon mega oder galaktisch oder was weiß ich, was es darüber hinaus noch geben mag. Man bemüht also Superlative. Man findet kaum die passenden Worte, um ihre außergewöhnlichen Leistungen zu würdigen. Und ähnlich erging es den Aposteln, wenn sie an die Herrlichkeit Gottes dachten. Bei Blaise Pascal, diesem Genie auf dem Gebiet der Mathematik, fand man, wie ich las, als er gestorben war, ein Stück Papier auf sein Hemd genäht mit den Worten Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen. Diesen Gott der Herrlichkeit durfte selbst ein Mose nicht von Angesicht schauen. Paulus schreibt seinem geistlichen Schüler und Sohn Timotheus. Wir lesen das in Kapitel 6, in den Versen 15 und 16 folgendes. Welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre, da haben wir wieder dieses Wort, Herrlichkeit, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Und wie sehr hat Mose sich danach gesehnt, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. 2. Mose, Kapitel 33. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wie oft kommt dieses Gebet über unsere Lippen, ihr Lieben? Beten wir das auch hin und wieder? Ist es uns ein Verlangen? Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Was Mose verwehrt war, das wurde dann später den Aposteln geschenkt. Und so schreibt Johannes in seinem Evangelium: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. In seinem Sohn, in unserem Herrn Jesus Christus, hat Gott es möglich gemacht, seine Herrlichkeit so zu offenbaren, dass man sie ertragen konnte. Und auch wir, die wir ihn in Menschengestalt nicht gesehen haben, dürfen ihn in seinem Evangelium schauen. Seine Gnade und Wahrheit, wie sie uns in seinem Wort geoffenbart ist. Hier in seiner Person, in der Person unseres Herrn Jesus Christus, begegnen wir der Gnade und der Wahrheit, das heißt der Wirklichkeit Gottes. Die Wahrheit in der Bibel hat die Bedeutung von Wirklichkeit. In Christus Jesus hat Gott uns gezeigt, was er ist und wie er ist. In unserem Herrn Jesus ist die Wirklichkeit erschienen und damit auch die absolute Zuverlässigkeit. Kann sich also auf das, was Gott uns in der Person unseres Herrn Jesus Christus geoffenbart hat, und den Blick auf all die Zusagen, die wir haben in ihm, vollkommen verlassen. Er ist darin treu, absolut zuverlässig. Das ist die Wirklichkeit. Wir gehen ja immer im Blick auf den Begriff Wirklichkeit von dem aus, was wir persönlich erfahren, was wir fühlen, was wir sehen und dergleichen. Wenn die Schrift uns, um ein Beispiel zu nennen, wenn die Schrift uns bezeugt, dass unser alter Mensch, mit dem wir ja täglich zu tun haben, der sich in irgendeiner Weise immer wieder bewertbar macht, der sich immer wieder verwirklichen will. Wenn wir lesen, dass dieser alte Mensch mit Christus gestorben ist, dass das Gericht Gottes bereits über ihn ergangen ist, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, vor 2000 Jahren, dann fühlen wir das ja jetzt nicht. Und dann steht dem unsere persönliche Erfahrung immer wieder auch entgegen. Das, was wir erleben, zeigt uns doch, dass er noch lebt, oder? Ist er nun gestorben oder lebt er noch? Ja? Was sagt die Schrift? Das ist das Entscheidende, ja? Und das ist die Tatsache, das ist die Wirklichkeit, dass unser alter Mensch mit Christus gestorben ist. Dass wir in Christus der Sünde gestorben sind. Wäre das nicht so, würden wir sagen, nein, wir sind nicht der Sünde gestorben, dann wäre auch Christus der Sünde nicht gestorben, dann wäre er nicht frei von der Sünde in der Auferstehung, nachdem er unsere Sünde getragen hat. Da war er mit unserer Sünde beladen worden und nach vollbrachtem Erlösungswerk war er frei von der Sünde. Er sitzt auf dem Thron ewiger Herrlichkeit. Zu behaupten, wir sind nicht frei von der Macht der Sünde, hieße, dass Christus auch nicht frei ist oder sei von der Macht der Sünde, weil wir mit Christus in der Stellvertretung eins sind. Das ist logisches, biblisches Denken. Wir gehen also von den Tatsachen aus. Wir gehen von der Wirklichkeit aus, die uns in Christus Jesus im Wort Gottes bezeugt ist. Das ist das Entscheidende. Wir gehen nicht von unserer Erfahrung aus, wir gehen nicht von unseren Gefühlen aus, sondern wir gehen von dem aus, was uns im Wort Gottes als Wirklichkeit bezeugt wird. Darin ist die Schrift absolut zuverlässig. Denkst du nicht so, wirst du auch den Sieg Jesu nicht erfahren in deinem Leben. Die Folge davon sind lauter Niederlagen. Das kann gar nicht anders sein. Glaubst du aber zunächst das, was Gottes Wort sagt und bezeugt, im Blick auf die Wirklichkeit Gottes, im Blick auf die absolute Zuverlässigkeit seiner Verheißungen, dann wirst du auch dementsprechende Erfahrungen machen. Ohne dass du dich auf diese Erfahrungen verlässt, sondern auf Gottes Wort. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Sonst bleiben wir kleine Kinder im Glauben. Wir mögen alt geworden sein, 70, 80, 90, 100 Jahre alt, alles möglich und doch geistlich gesehen noch ein kleines Kind sein. Das ist nicht normal. Der Glaube hat es zu tun mit der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes in Christus, bezeugt im Wort Gottes. Stützt sich auf das nackte Wort Gottes und sagt, es steht geschrieben. Ganz, ganz wichtig. Was machst du, wenn du unter Depressionen leidest? Ich denke an eine Person, die mir sehr vertraut ist, die dann im Zimmer herumlief und Ausschau hielt nach irgendeinem Wort, an das sie sich klammern konnte. Was sie fassen konnte, was ihr wieder Zuversicht schenkte. Das Wort ist es, das Wort allein. Die Wahrheit in der Bibel hat die Bedeutung von Wirklichkeit, das wollen wir dick unterstreichen. Absolute Zuverlässigkeit in dem, was die Bibel bezeugt über die Heilstatsachen in Christus Jesus. Was wir im Alten Bund in den unterschiedlichen Hinweisen auf Christus finden, ist nicht die Wirklichkeit. Der Alte Bund ist nicht die Wirklichkeit. Es ist lediglich ein Schattenbild der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit selbst ist in Christus. Paulus spricht im Kolosserbrief von Speisen, Trank, Feiertagen, Neumondstagen, Sabbat. Und er schreibt dazu, das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber, wirklich, haben wir das, diese Wirklichkeit. Aber ist es in Christus. Der Hebräerbrief wandte sich an Christen, die immer noch den alttestamentlichen Kult pflegten, wie wir wissen. Das war so lange kein Problem, solange man hinsichtlich seines Heils sein Vertrauen nicht darauf setzte. So konnte man also an Christus gläubig geworden sein und gleichzeitig noch an dem Tempelkult teilhaben. Das war, um es noch einmal zu sagen, das war kein Problem, solange man sein Vertrauen nicht darauf setzte und das nicht miteinander vermischte in seinem Glaubensleben, sondern sein Vertrauen allein auf Christus, auf die Wirklichkeit setzte. In Zeiten der Verfolgung stand man allerdings in der großen Gefahr, den Glauben an Christus wegzuwerfen, um sich wieder gänzlich dem im Gesetz verordneten kultischen Vorschriften zuzuwenden, um dadurch der Not zu entgehen, der Trübsal zu entgehen. Und davor warnt der Verfasser des Hebräerbriefes, indem er sie darin unterweist, dass das Priestertum und Opfersystem des Alten Bundes keine bleibende Wirklichkeit war, sondern lediglich ein Schattenbild der Wirklichkeit, die wir in Christus, dem einen Opfer und dem alleinigen hohen Priester haben. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen, das heißt also die Wirklichkeit der Güter selbst. Im Priestertum und Opferkult des Alten Bundes haben wir also nicht die Wirklichkeit haben wir einzig und allein in Christus. Der Schatten ist nur insofern von Bedeutung, als er uns hinweist auf die Wirklichkeit. Der Schatten selbst ist tot, er ist ohne Leben. Der Schatten eines Brotes kann mich nicht satt machen. Nur das Brot selbst, die Wirklichkeit selbst, kann mich satt machen, mir Leben vermitteln. So ist es mit dem Alten Bund. Lediglich ein Schatten. Das erste Wunder, das unser Herr Jesus tat, geschah in Kana anlässlich einer Hochzeitsfeier. Und die Wunder Jesu, die Johannes in seinem Evangelium berichtet, weisen zeichenhaft auf seine Messianität hin. Das ist das Besondere bei den Wunderberichten im Johannesevangelium. Weisen alle hin auf seine Messianität, sind zeichenhaft. Und gerade weil die Hochzeit Ausdruck höchster Freude ist, wurde sie zum Bild der messianischen Heilszeit. Und dazu gehört natürlich auch der Wein als Symbol der neuen Welt und des neuen Bundes. Und als Jesus das Wasser in den steinernen Krügen, ein Symbol für die vergehende Welt und den vergehenden alten Bund, in Wein verwandelte, offenbarte er seine Herrlichkeit in der neuen Schöpfung, erfüllt von neuem, göttlichen, ewigen Leben. Hier offenbart sich die Wirklichkeit Gottes in seiner herrlichen Gnade, dem Freudenwein des Evangeliums. Jesus offenbarte auf der Hochzeit zu Kana seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des neuen Bundes. Und, wie heißt es am Schluss dieses Berichtes, er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Nun, die Jünger zu dieser Zeit hatten noch nicht das rechte Verständnis des neuen Bundes, wie es ihnen dann später nach der Auferstehung Jesu, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes geoffenbart wurde und auch uns durch die Schriften des Neuen Testamentes. Umso mehr sollte uns diese Herrlichkeit des Gnadenhandelns Gottes für uns fluchwürdige Sünder, und das sind wir, ihr Lieben, wir sind wirklich fluchwürdige Sünder. Wenn Gott uns mehr und mehr einen Einblick schenkt in das eigene Herz, weiß man manchmal gar nicht, was man sagen soll. Ja, man bekommt einen Abscheu vor sich selbst und hat nichts anderes mehr zu rühmen als die Gnade Jesu. Aber das ist dann auch wunderbar und immer, das ist meine persönliche Erfahrung, wenn ich dieses Gebet gebetet habe, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen, hat Gott mich einen tieferen Blick hinein, mir einen tieferen Blick hineingegeben in mein eigenes sündhaftes Herz. Und dann bin ich froh geworden über die Gnade Jesu. Sie reicht aus. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Ist sie übermächtig, ist sie überfließend geworden. Lasst mich das auch nochmal ergänzen. An der Stelle merkt man dann manchmal, dass es gar nicht so einfach ist mit dem Glauben. Ne? Dass man es kaum fassen kann, dass man begnadigt ist, dass Gott einen solchen Sünder, wie man selbst es ist, lieb hat. Man kann es kaum fassen. Und dann merkt man, welch ein Gnadengeschenk der Glaube ist, dass eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass wir es dann fassen können und froh werden können über die Tatsache, der Herr hat mir alle meine Schuld vergeben und auch meine sündige Natur, die mir immer wieder Probleme bereitet, ist bereits dort am Kreuz auf Golgatha überwunden worden. Sie ist gerichtet. Ich habe jetzt Teil an dem neuen Leben in Christus. Ich rechne jetzt mit dem Auferstehungsleben meines Herrn. Das ist wunderbar. Das sollte uns immer wieder faszinieren, ihr Lieben. Der neue Bund, der Gnadenbund, sollte uns mit großer Freude erfüllen. Die Offenbarung seiner Herrlichkeit will uns immer mehr im Glauben stärken. In dem Glauben, der seine volle Genüge hat in Christus. Mal eine Frage. Kannst du das wirklich sagen, dass du in Christus zur Ruhe gekommen bist? Wie wir eingangs auch gehört haben aus dem Psalmwort, wie ein kleines Kind bei der Mutter zur Ruhe kommt, wenn es satt ist, zufrieden. Kannst du das wirklich sagen, dass du zufrieden bist mit Christus, mit ihm allein, dass du in ihm volle Genüge hast? Alles, was du brauchst für diese Zeit und für die Ewigkeit, hast du in dem Herrn Jesus Christus. Da ist es nicht mehr ein du sollst aber, du musst aber volle Genüge haben, dann hast du volle Genüge, weil er dir seine Herrlichkeit geoffenbart hat. Und alles andere ergibt sich daraus. Denken wir noch einmal an die Geschichte Abrahams in der Begegnung mit Melchisedek. Das war so gewaltig für ihn, so herrlich für ihn, was sich da offenbarte in dieser Begegnung, dass er dann sagen kann, zu dem König von Sodom, behalte deine Sachen. Ja. Mir werde klein, das Kleine und das Große, groß erscheine, selige Ewigkeit. Das ist dann kein Muss. Wenn der Herr Jesus sich offenbart in seiner Herrlichkeit, in deinem Herzen, durch das Wort Gottes, dann hast du volle Genüge in ihm. Dann hast du das, was dein Herz wirklich erfüllen kann und sättigen kann. Das ist der Unterschied zum Gesetzesbund. In der Wirklichkeit des neuen Bundes haben wir alles, was das Herz zufriedenstellen kann. Nicht im Schatten frommer Übungen des Gesetzesbundes. Und das hast du auch, wenn von dieser Herrlichkeit im Augenblick nach außen hin nicht zu sehen ist. Davon spricht Petrus in seinem Brief, spricht viel vom Leiden der Gemeinde Jesu, und das war damals so, Verfolgungsleiden. Und in dem Zusammenhang spricht er den Christen zu, dieses Wort, aber der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Da war nichts von Herrlichkeit zu sehen. Da war Verfolgung, da war Not, da war Trübsal, keine Herrlichkeit, keine äußere Herrlichkeit. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Es ist oftmals eine verborgene Herrlichkeit, die wir haben im neuen Bund. Jetzt noch in dieser Zeit, bis dann der Augenblick kommt, dass diese Herrlichkeit in Vollendung offenbar sein wird, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und uns zu sich holt. Dann ist es keine verborgene Herrlichkeit mehr. Jetzt aber. Jetzt muss Gemeinde Jesu solche Wege noch gehen. Das ist dann nicht die prunkvolle Herrlichkeit der Hure Babylon, die von allen Religionen und Ideologien in dieser Welt gelebt wird, die an allen Wassern sitzt, so heißt es in der Offenbarung. Ja? Schrecklich, dieses prunkvolle Wesen, das sagt, ich bin nicht einsam. Ja? Ich bin nicht einsam. Das steht im Unterschied zu der Witwe der Gemeinde Jesu, die einsam ist, damals in der Zeit, rechtlos, einsam, ohne Beistand, ohne äußeren, sichtbaren Beistand. Nein, es ist nicht die Herrlichkeit der Hure Babylon, es ist die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu in Niedrigkeit, in der Gestalt einer rechtlosen und einsamen Witwe. Ach Herr, lass uns diese deine Herrlichkeit schauen. Nicht, dass wir Ausschau halten und uns sehen nach Leid. Das meine ich damit nicht, ganz gewiss nicht. Aber wenn es da ist, und auch jetzt schon, wo es uns besser geht noch, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen, Herr. Lass uns tiefer gegründet werden in Gottes Wort, fest im Glauben, verbunden mit vom Heiligen Geist gewirkter Geduld, wollen wir die zukünftige Erfüllung der Verheißungen Gottes erwarten, bis hin zur Vollendung, wo sich uns die Herrlichkeit Gottes in ihrem vollen Lichtglanz enthüllen wird. Ihr Lieben, so wollen wir, wie der Hebräerbrief es sagt, unser Vertrauen nicht wegwerfen, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist uns nötig, damit wir den Willen Gottes tun, in Christus Jesus den Willen Gottes tun und das Verheißene empfangen, wie auch Abraham im Glauben und in Geduld wartete und die Verheißung erlangte. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen uns dem Gebet des Mose anschließen. Lass uns deine Herrlichkeit schauen. Diese Herrlichkeit, die du im neuen Bund, im Gnadenbund geoffenbart hast. In Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Amen.